Einen schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute der Abschluss unserer sechsstündigen Trilogie mit Titel
Marxistische Dialektik im 20. Jahrhundert.
Die Serie ist von Michael Koltan. Er leitet sie folgendermaßen ein. In einer Folge von Beiträgen werden eine Reihe unterschiedlicher Konzepte von Dialektik und Antidialektik vorgestellt und diskutiert. Dabei sollen nicht nur die Vorstellungen von Marxisten wie Lenin, Lukács, Horkheimer, Marcuse, Sartre und Adorno referiert werden, sondern auch prominente Antikommunisten wie Heidegger oder Foucault ihr Fett wegbekommen. Was sich zunächst wie eine mehr oder minder willkürliche Aufzählung anhört, dient nicht irgendeinem marxistischen Pluralismus, wo sich dann jeder am Schluss das herauspicken kann, was ihm in den Kram passt. Vielmehr werden die unterschiedlichen theoretischen und damit verbundenen politischen Positionen abgeklopft werden. In diesem dritten und letzten Teil heute also werden die Denker Foucault und Theodor W. Adorno behandelt. Ich werde mich im folgenden Beitrag kaum bei den bekannteren Texten Michel Foucaults aufhalten. Die ganzen Studien über die Einschließung, die Macht oder die Sexualität sollen ausgeklammert bleiben. Mir geht es einzig und allein darum, das Verhältnis Foucaults zur Hegelschen Dialektik etwas genauer auszuleuchten. Das scheint ein ungewöhnlicher Weg zu sein, sich Foucault zu nähern. Doch bei Lichte betrachtet führt dieser auf den ersten Blick etwas seltsame Zugang besser in das Zentrum von Foucaults Denken als Reflexionen über so schwammige Konzepte wie das der Macht. Tatsächlich ist es nicht nur plausibel, sondern durch Foucault selbst legitimiert, ihn vor allem als philosophischen Gegner Hegels zu interpretieren. Immer wieder hat Foucault betont, dass sich für alle Philosophen nach Hegel die Frage stelle, wie nicht mehr Hegelianer sein? Ob diese Frage in der Tat die richtige Frage ist und falls ja, in welchem Sinne, soll anhand von zwei zentralen Texten Foucaults diskutiert werden. Zum einen wird es um einen kleinen Aufsatz aus dem Jahr 1971 gehen, der den Titel
Nietzsche, die Genealogie, die Historie trägt.
Zum anderen um Foucaults philosophisches Hauptwerk
Die Ordnung der Dinge,
das er bereits 5 Jahre zuvor publiziert hatte. Bislang hatte ich in den Beiträgen dieser Reihe den begrifflich systematischen Ausführungen immer eine Art Einführung vorangeschickt, in der das historische und biografische Umfeld skizziert wurde. Das hatte nicht bloß den pädagogischen Zweck, durch den Verweis auf das pralle Leben, den toten Texten wieder etwas Geist einzuhauchen. Vielmehr steckte dahinter die tiefe Überzeugung, dass in die Wahrheit einer begrifflichen Entfaltung auch die Umstände, unter denen sie formuliert wurde, in sie eingegangen sind. Das ist übrigens genauso gemeint, wie es formuliert ist. Ich bin der Meinung, dass die Umstände in die Wahrheit eines Textes eingehen, nicht etwa die Wahrheit eines Textes relativieren. Es mag nun merkwürdig erscheinen, dass ich ausgerechnet bei Foucault eine andere Herangehensweise wähle. Schließlich ist Foucault von all den bislang abgehandelten Denkern sicherlich derjenige, der das sicherste Gespür für historische Differenzen besaß. Der Grund dafür ist einfach. Ich lasse die Einbindung in das historisch-biografische Umfeld bei Foucault deshalb entfallen, weil das Verhältnis von Geschichte und Wahrheit, der eigentliche Inhalt des Vortrages selbst ist. Was die letzten Beiträge narrativ behandelt hatten, das jeweilige Verhältnis einer theoretischen Position zu der historisch-biografischen Situation, in der sie formuliert wurde, soll jetzt anhand einiger Foucault'scher Theoreme einigermaßen systematisch entfaltet werden. Und so könnte dieser Beitrag auch den Titel »Geschichte und Wahrheit« tragen. Denn es ist genau die Frage nach deren Verhältnis, die im Folgenden zunächst anhand von Foucaults Nietzsche-Aufsatz, dann anhand einiger Thesen aus seinem Hauptwerk untersucht werden soll. Der Name Hegels, dieses Albtraums aller Philosophen, die nach ihm kamen, wird in Foucaults Nietzsche-Aufsatz kein einziges Mal erwähnt. Vordergründig geht es Foucault nur darum, philologisch exakt herauszuarbeiten, was unter dem ominösen Nietzsche-Begriff der Genealogie zu verstehen ist. Doch damit ist automatisch der Bezug zu Hegel gegeben. Wenn Foucault konstatiert, dass Nietzsches Methode der Genealogie sich gegen die Historie wende, dann ist damit nicht in erster Linie die Historie der Historiker gemeint. Foucault beschreibt sehr genau, welche Art Historie er meint, gegen die sich die Genealogie richtet. Es ist eine Historie, welche die Vielfalt der Zeit in eine geschlossene Totalität einbringen und auf einen Nenner bringen will. Eine Historie, die uns überall uns selbst wiedererkennen lässt und in allen Verschiebungen Versöhnungen sieht. Eine Historie, die alles hinter ihr Liegende vom Blickpunkt des Weltendes ansieht. Gemeint ist in dieser Beschreibung natürlich der Hegelianismus, wobei dahingestellt bleibe, inwiefern diese Beschreibung ihn tatsächlich trifft. Gegen diese Art der Geschichtsbetrachtung setzt Foucault nun ein anderes Verfahren, das er Genealogie nennt. Damit meint Foucault selbstverständlich nicht die gemeinhin mit diesem Terminus bezeichnete Ahnenkunde, sondern er bezieht sich auf Nietzsches berühmt-berüchtigte Genealogie der Moral. Nietzsche hat, wenn man Foucault glauben darf, mit der Genealogie ein Verfahren entwickelt, das dem Hegelianismus diametral entgegensteht. Und der Sinn von Foucaults Nietzsche-Aufsatz ist es, eine Art Methodologie dieses genealogischen Verfahrens zu skizzieren. Dabei geht Foucault einigermaßen willkürlich mit den Texten Nietzsches um. In der Tat führt er zwar eine Menge Belege aus den Werken Nietzsches an, doch die scheinbare Wissenschaftlichkeit des Vorgehens ist reine Camouflage. Oft genug steht bei Nietzsche das glatte Gegenteil dessen, was Foucault ihm unterstellt. Ich erspare es mir deshalb, im Folgenden von Nietzsche zu reden, sondern spreche gleich von Foucaults genealogischer Methode. Frappierend sind zunächst nicht die Differenzen der Genealogie zum Hegelianismus, sondern die Gemeinsamkeiten. Beide gehen davon aus, dass eine Sache nur aus ihrer Entwicklung heraus zu verstehen ist. Es sind beides wesentlich historische Methoden. Einigkeit besteht darin, dass nur dann, wenn man bei einem Untersuchungsgegenstand die Entstehungsgeschichte, seine Einordnung in den Fluss der Zeit darstellt, dieser in seiner tatsächlichen Bedeutung verstanden werden kann. Die Wahrheit einer Sache lässt sich nicht begreifen, wenn man sie von ihrer geschichtlichen Dimension trennt. Diese Einigkeit lässt sich auch anders formulieren. Beide Methoden gründen auf einem fundamentalen Misstrauen, nämlich dem, dass das Unmittelbare, das Hier und Jetzt, trügerisch ist. Die Dinge sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Nur die Darstellung ihrer Genese kann aufzeigen, was wirklich hinter der Oberfläche steckt. Doch hier beginnen auch die Differenzen zwischen Hegelianismus und Genealogie. Der Genealoge findet sozusagen hinter den Dingen, in ihrer historischen Dimension etwas ganz anderes als der Hegelianer. Während der Hegelianer, zumindest unterstellt Foucault das, ein selbst wieder zeitloses Geheimnis der Dinge entdeckt, findet der Genealoge nichts. Foucault zufolge soll die Genealogie vor allem eines zeigen:
dass es hinter allen Dingen etwas ganz anderes gibt. Nicht ihr wesenhaftes und zeitloses Geheimnis, sondern das Geheimnis, dass sie ohne Wesen sind oder dass ihr Wesen Stück für Stück aus Figuren, die ihm fremd waren, aufgebaut worden ist.
Kurz, die Genealogie ist nihilistisch. Zwei prominente Beispiele, je eines aus der Philosophie Hegels und Nietzsches, sollen diese Differenz veranschaulichen. Unterstellen wir einmal, es sei richtig, was Foucault Hegel vorwirft, dass er nämlich unter der bewegten Oberfläche der Geschichte ein zeitloses Wesen aufspüre. Dann lässt sich dies kaum besser illustrieren als mit einer oberflächlichen Lektüre der Hegelschen Geschichtsphilosophie. Hegel konstruiert hier den historischen Verlauf anhand der Entwicklung, die sich in den Formen des Staates vollzieht. Die Geschichte der staatlichen Organisation entwickelt sich Hegel zufolge von der Despotie über die Aristokratie bis hin zur modernen bürgerlichen Gesellschaft. Doch hinter den unterschiedlichen Staatsformen steckt ein einziges Prinzip. Sie alle sind Realisationen der menschlichen Freiheit. Bevor es einen Staat gibt, existiert überhaupt keine Freiheit. Erst mit der Despotie ist zumindest einer frei. Die Aristokratie realisiert dann immerhin schon die Freiheit einiger weniger, während die moderne bürgerliche Gesellschaft schließlich die Freiheit aller garantiert. Die Gewaltsamkeit der Konstruktion sticht natürlich ins Auge, und so wurde die Hegelsche Geschichtsphilosophie manchem Gespött preisgegeben. Und Foucault setzt noch einen drauf, wenn er behauptet, dass von Napoleon bis Stalin alle Diktatoren ihre Philosophen gefunden haben, die mit diesen oder ähnlichen Konstruktionen das ganze reale Leid im Namen eines historischen Fortschritts weggebügelt hätten. Der Genealogie hingegen sind in ihrem Nihilismus solche Tröstungen fremd. Sie gibt sich unversöhnlich. Nietzsches Genealogie der Moral etwa zertrümmert die Vorstellung, dass der Unterscheidung von Gut und Böse eine zeitlose Idee des Guten zugrunde liegen soll. Ursprünglich, so Nietzsche, beruhte diese Unterscheidung auf einer Selbstbezeichnung.
Das Urteil Gut rührt nicht von denen her, welchen Güte erwiesen wird. Vielmehr sind es die Guten selber gewesen, das heißt die Vornehmen, Mächtigen, Höhergestellten und Hochgesinnten, welche sich selbst und ihr Tun als gut, nämlich als ersten Ranges empfanden und ansetzten, im Gegensatz zu allem Niedrigen, Niedriggesinnten, Gemeinen und Pöbelhaften.
Doch diese ursprüngliche Bedeutung wurde durch ein Ereignis, das Nietzsche den
Sklavenaufstand in der Moral
nennt, in ihr Gegenteil verkehrt.
Die Juden sind es gewesen, die gegen die aristokratische Wertgleichung gut gleich vornehm gleich mächtig gleich schön gleich glücklich gleich Gott geliebt mit einer furchteinflößenden Folgerichtigkeit die Umkehrung gewagt und mit den Zähnen des abgründlichsten Hasses, des Hasses der Ohnmacht festgehalten haben. Nämlich, die Elenden sind allein die Guten. Die Armen, Ohnmächtigen, Niedrigen sind allein die Guten. Die Leidenden, Entbehrenden, Kranken, Hässlichen sind auch die einzig Frommen, die einzig Gottseligen. Für sie allein gibt es Seligkeit. Dagegen ihr, ihr Vornehmen und Gewaltigen, ihr seid in alle Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, die Lüsternen, die Unersättlichen, die Gottlosen. Ihr werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und Verdammten sein.
Soweit Nietzsche. Stören wir uns nicht am Antisemitismus dieser Passage, denn dieser geht, wie uns jeder Nietzscheaner belehren wird, entweder auf das Konto einer Fehlinterpretation unsererseits oder aber das der bösen Schwester. Uns soll vielmehr interessieren, welchen methodischen Hintergrund Foucault in dieser Umwertung der Werte entdeckt. Foucault präpariert nämlich zwei methodische Kategorien heraus, die der Herkunft und die der Entstehung. Um die methodische Vorgehensweise der Genealogie näher zu beschreiben. Bei der Herkunft ist der Bezug zum üblichen Sinn des Wortes Genealogie am ehesten gegeben. Die Beschreibung der Herkunft lässt sich im Wesentlichen als Darstellung einer Ahnenreihe auffassen. Dabei heißt die Herkunft einer Sache zu beschreiben, ihre unterschiedlichen Formen im zeitlichen Verlauf darzustellen. Wichtig aber ist, dass dieser Verlauf als weder kausal noch final beschrieben wird. Es ist keineswegs so, dass am Anfang oder am Ende der Kette die Sache in ihrer reinen Form stünde. Weder eine erste Ursache noch ein letzter Zweck bestimmen die zeitliche Folge, die als genealogische Herkunft beschrieben werden soll. Wenn wir diese Darstellung der Herkunft an unserem Nietzsche-Beispiel konkretisieren sollen, dann beschreibt die Genealogie der Moral die Ahnenreihe, die der Begriff des Guten hat. Für die aristokratischen Herren ist das Gute etwas anderes als für die Juden, die gerade die aristokratische Vorstellung vom Guten in etwas grundsätzlich anderes verkehren. Dabei ist zu beachten, dass weder die eine noch die andere Vorstellung vom Guten wahrer ist als die andere. Im Gegenteil, die Tatsache, dass zwei derart unterschiedliche Vorstellungen unter den einen Begriff des Guten gefasst werden, zeigt vielmehr die Unwahrheit und Nichtigkeit beider. Dass es in dieser Kette weder Kausalitäten noch Finalitäten gibt, dafür sorgt das, was Foucault mit dem Terminus der Entstehung bezeichnet. Die Entstehung ist Foucault zufolge das Prinzip und das einzigartige Gesetz eines Aufblitzens. Diese etwas kryptische Definition erläutert er folgendermaßen.
Die Entstehung vollzieht sich immer innerhalb eines bestimmten Kräfteverhältnisses. Die Analyse der Entstehung muss das Spiel dieser Kräfte aufzeigen, ihren Kampf gegeneinander, ihren Kampf gegen widrige Umstände und auch ihren Versuch, in der Teilung wieder sich selbst der Degeneration zu entrinnen und aus ihrer Schwächung neue Kraft zu schöpfen.
Kurz, die Entstehung ist Resultat eines Machtkampfes. Dabei ist aber festzuhalten,
niemand ist verantwortlich für eine Entstehung. Niemand kann sich ihrer rühmen. Sie geschieht in einem leeren Zwischen.
In unserem Beispiel aus der Genealogie der Moral gründet die Entstehung einer neuen Idee des Guten, Nietzsche zufolge, in der Auseinandersetzung der hellen, lichten aristokratischen Kultur der Griechen mit der dunklen, verschlagenen der Juden. Dieser Prozess aber ist, zumindest wenn wir Foucault folgen, nicht das Resultat eines subjektiven Willens. Niemand plant, eine neue Vorstellung vom Guten durchzusetzen, sondern in einem allgemeinen Ringen um die Macht setzt sich eine neue Idee durch, die prinzipiell nicht besser oder schlechter ist als diejenige, die sie verdrängt. Wenn wir jetzt versuchen, diese beiden Konzepte von Herkunft und Entstehung auf einen Nenner zu bringen, dann offensichtlich auf den eines diskontinuierlichen Geschichtsverlaufes. Gegen die Totalitäten, Kausalitäten und Finalitäten des Hegelianismus setzt die Genealogie einen Geschichtsverlauf voller Löcher, Brüche, Überwältigungen und Entwendungen. Soweit so schön, so klar. Nun ist aber ein diskontinuierlicher Geschichtsverlauf so etwas wie ein schwarzer Schimmel. Das Beispiel aus der Genealogie der Moral zeigt das sehr anschaulich. Auch wenn der Sinn der Vorstellung, die man sich vom Guten macht, vollkommen umgedreht wird, so ist es doch der Sinn des Guten, der verkehrt wird. Es muss eine Kontinuität geben, und sei es nur die Kontinuität des Wortes, dem verschiedener Sinn beigelegt wird, um überhaupt die Differenz denken zu können. Diese Schwierigkeit spiegelt sich bereits in der Konstruktion der genealogischen Methodik. Tatsächlich widersprechen sich die von Foucault formulierten grundlegenden Konzepte, das der Herkunft und das der Entstehung. Repräsentiert die Herkunft das kontinuierliche Element, so die Entstehung das diskontinuierliche. Insofern fußt die Genealogie also auf einer Paradoxie. Und mit diesem Befund könnte man eigentlich die ganze Sache abhaken. Tatsächlich, so ließe sich argumentieren, kann hier das schwäbische Schlitzohr Hegel mühelos über den sächsischen Berserker Nietzsche triumphieren. Den kontinuierlichen Strang der Herkunft von den offensichtlich konstatierbaren Brüchen der Entstehung zu trennen, ist für den gewieften Hegelianer nichts als schlechte Abstraktion. Die Behauptung einer Diskontinuität des historischen Verlaufs setzt, um eine sehr beliebte hegelianische Formel zu benutzen, immer schon die höhere Einheit voraus. Und tatsächlich ist diese Einheit auch bei Nietzsche oder Foucault gegeben. Es ist der Wille zur Macht, der durch alle Kontinuitäten und Diskontinuitäten hindurch das Ganze in Fluss hält. Und so könnten wir einfach konstatieren, dass Foucault seinen Hegel nicht gut genug gelesen und schon gar nicht begriffen hat, wenn er einer solch banalen und leicht auszuhebelnden Konstruktion aufsitzt. Doch so einfach wollen wir es uns nicht machen. Denn so sehr alle Argumente für Hegel sprechen, ein schwer zu begründendes, aber ebenso schwer zu verdrängendes Gefühl sagt uns, dass die Vorstellung eines diskontinuierlichen Geschichtsverlaufes, wie ihn Foucault propagiert, eher plausibel ist als die streckenweise recht gewaltsamen Konstruktionen Hegels. Nehmen wir also Foucault ernster, als es die begrifflich wenig zufriedenstellende Konstruktion eigentlich erlaubt. Lassen wir die ganzen Probleme und Fragen, die die genealogische Methode aufwirft, zunächst einmal beiseite. Und wenden wir uns einer konkreten Anwendung zu, nämlich der Ordnung der Dinge. Im April 1966 erschienen bei Gallimard die ersten 3500 Exemplare von Foucaults Ordnung der Dinge. 2 Monate später mussten bereits 5000 Exemplare nachgedruckt werden. Bis November noch einmal 10.000. Wenn es je einen philosophischen Bestseller gab, dann dieses Buch. Zeitungsberichten zufolge wird das Buch am Strand gelesen oder zumindest dorthin mitgenommen. Man lässt es auf den Kaffeetischen herumliegen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass man ein derartiges Ereignis nicht verpasst hat. Woher rührt der erstaunliche Erfolg dieses doch nicht gerade populärwissenschaftlich geschriebenen Werkes? An der Person des Autors kann es nicht gelegen haben. Foucault war damals noch ein Unbekannter. Zwar hatte er bereits einige Arbeiten veröffentlicht, doch auf besonderes Interesse außerhalb eines sehr kleinen Fachpublikums sind sie nicht gestoßen. Foucault deutet leicht paranoisch in einem Interview sogar an, es habe eine Art kommunistische Verschwörung gegeben. Die linken Intellektuellen hätten seine frühen Arbeiten über die Psychiatrie totgeschwiegen, weil sich ihnen sonst einigermaßen zwingend die Frage nach dem Status der Psychiatrie in den realsozialistischen Ländern gestellt hätte. Wenn es also nicht die Person des Autors war, die für den Erfolg des Buches ausschlaggebend war, was dann? Es war die philosophische Polemik. Die Ordnung der Dinge ist eine weit ausholende Attacke auf die damaligen ungekrönten Despoten des intellektuellen Diskurses, auf Sartre und Merleau-Ponty. Dementsprechend wurde das Buch bei seiner Veröffentlichung als ein Angriff von rechts gelesen. Die Person des Autors bestätigte diesen Verdacht. Foucault ist zu dieser Zeit Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie an der Universität Clermont-Ferrand. Er hat ausgezeichnete Beziehungen zur gaullistischen Staatsmacht und ist Mitglied einer Kommission, in der die geplante Universitätsreform diskutiert wird. Diese sogenannte Fouché-Reform, an der Foucault mitgearbeitet hat, wird wenig später zu einem entscheidenden Auslöser des Mai 68 werden. Foucaults Biograf:
Foucault war heftiger Antikommunist. Seit er die kommunistische Partei verlassen und seit er in Polen gelebt hat, hat Foucault einen wilden Hass auf alles entwickelt, was auch nur von fern oder nah an den Kommunismus erinnert.
Schon die Person des Autors garantierte also dafür, dass
die Ordnung der Dinge
als Angriff der Rechten auf die linke Intelligenz gelesen wurde. Und natürlich schlug sich diese Disposition auch im Inhalt des Werkes nieder. Insbesondere in den letzten zwei Kapiteln entwickelt Foucault die Vision eines Antihumanismus, die dem Weltbild einer neuen Rechten durchaus entgegenkommen dürfte. Doch lassen wir diese letzten beiden Kapitel vorläufig außen vor. Schauen wir zunächst einmal zu, was Foucault in den vorhergehenden Kapiteln entwickelt. Liest man
die Ordnung der Dinge
zunächst ganz naiv, dann handelt es sich dabei einfach um einen Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte. Foucault untersucht, wie sich bestimmte Wissenschaften zwischen dem 16. und dem 20. Jahrhundert verändern. Interessant ist dabei die Methode, derer er sich bedient. Und es wird uns nicht weiter wundern, dass diese Methode ziemliche Ähnlichkeiten mit der bereits ausführlich gewürdigten Genealogie besitzt. Wobei allerdings eine Differenz zu konstatieren sein wird. Genealogisch ist vor allem der Grundansatz. Foucault beschreibt die Herkunft der modernen Wissenschaften, wobei er die Herkunftslinie, wie inzwischen zu erwarten ist, nicht als kontinuierliche Entwicklung darstellt, sondern entscheidende Brüche heraushebt. Der erste Bruch in der scheinbar linearen Entwicklung des Wissens findet zu Beginn des 17. Jahrhunderts statt. Das ist nun nicht weiter verwunderlich. Auch die herkömmliche Wissenschaftsgeschichtsschreibung sieht im Zeitalter von Bacon, Descartes und Galilei einen tiefen Einschnitt. Spannender ist der zweite historische Bruch, den Foucault herausarbeitet. Diesen findet er in der Jahrhundertwende zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert. Auch hier habe es einen wichtigen Einschnitt gegeben, der mindestens so folgenreich gewesen sei wie der 200 Jahre zuvor. Mit dem spezifischen Charakter dieses Bruchs werden wir uns noch beschäftigen müssen. Zunächst aber noch einige Bemerkungen zur Methode. Foucault bezeichnet die Methode, die er hier anwendet, nicht als Genealogie, sondern als Archäologie, wie es auch im Untertitel des Buches heißt. Die Differenz der Archäologie zur Genealogie ist in einem zusätzlichen Konzept zu finden, das die Genealogie entscheidend erweitert. Es ist dies die Konzeption der Episteme. Um zu erklären, was es mit dieser Episteme auf sich hat, muss ich etwas weiter ausholen. Foucault untersucht die Entwicklung der Wissenschaften zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert anhand dreier Wissenschaften, nämlich der Ökonomie, der Wissenschaft von den Naturgegenständen und schließlich der Sprachwissenschaft. Und er geht insofern genealogisch vor, als er vor allem die Brüche in der Entwicklung dieser Wissenschaften herausarbeitet. So zerbricht etwa Ende des 18. Jahrhunderts die einheitliche Wissenschaft der Naturgeschichte, von der sich zu diesem Zeitpunkt die Biologie als Lehre von den Lebewesen abtrennt. Ein ähnlicher Bruch ereignet sich in der Entwicklung der ökonomischen Theorien. Mit Adam Smith und David Ricardo verschiebt sich auf einmal das Interesse der Ökonomen vom Tausch auf die Produktion. Und auch der dritte Untersuchungsbereich Foucaults, die Sprachwissenschaft, tritt zu dieser Zeit in ein neues Stadium. Die Philologie entwickelt auf einmal ein bislang ungekanntes Interesse an den Flexionssystemen der einzelnen Sprachen. Für die Untersuchung dieser einzelnen Wissenschaftsbereiche reicht die genealogische Methode vollkommen aus. Doch der Befund, den die genealogische Untersuchung der einzelnen Wissenschaften ergibt, deckt ein äußerst verwirrendes Phänomen auf. Obwohl es eigentlich keine Querverbindungen zwischen den drei von Foucault untersuchten Wissenschaften gibt, sind bei allen dreien zeitgleich ganz entscheidende Brüche in der Entwicklung zu beobachten. Jeweils gegen Ende des 18. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verändert sich die Struktur der einzelnen Wissenschaften grundlegend, ohne dass man dafür einen genauen Grund angeben könne. Und diese unerklärliche Übereinstimmung führt Foucault dazu, das Konzept der Episteme einzuführen. Im Grunde führt Foucault hier eine transzendentale Analyse durch. Er fragt nach der Bedingung der Möglichkeit, für die zeitgleichen Brüche in drei Wissenschaften, die kaum Berührungspunkte miteinander haben. Und er findet die Bedingung dieser Möglichkeit in einer archäologischen Tiefenschicht, eben der Episteme, die als vorgängige allgemeine Struktur das Wissen einer ganzen Epoche strukturiere. Jede der drei untersuchten Epochen, Renaissance, Klassik und Moderne, besitzt, so behauptet Foucault, eine eigene Episteme, die das gesamte Denken der Epoche in bestimmte Bahnen lenkt. Und das eigentliche Anliegen von »Die Ordnung der Dinge« ist es, die verschiedenen Strukturen der unterschiedlichen Epistemei herauszuarbeiten. Es ist für unser Thema nicht sehr ergiebig, im Detail auf die verschiedenen Epistemei einzugehen. Ich werde mich im Folgenden nur auf das Allernotwendigste beschränken, damit die groben Linien der Foucault'schen Argumentationsstruktur sichtbar werden. Deshalb wird das Wissen der Renaissance gar nicht erwähnt werden, das der Klassik und der Moderne nur in den allergröbsten Zügen. Der zentrale Begriff, um den sich das Wissen der Klassik gruppiert, ist der Repräsentation. Wissenschaft betreiben heißt in diesen beiden Jahrhunderten vor allem abbilden, repräsentieren. Es geht dabei darum, die Anschauung in eine andere Form zu überführen, die sich von der ursprünglichen Anschauung gerade dadurch unterscheidet, dass der Zeichencharakter der Darstellung offensichtlich ist. Das klingt etwas kryptisch, ist aber weniger kompliziert, als es zunächst den Anschein hat. Ein einfaches Modell, an dem man sich eine solche Ordnung des Wissens klarmachen kann, ist die Kartografie. Der Kartenzeichner bildet die Wirklichkeit ab, und zwar so, wie sie sich der Erfahrung darbietet. Dabei geht er folgendermaßen vor. Zunächst isoliert er die einfachsten Elemente der Wirklichkeit, die er in seiner Karte zu erfassen hat, also etwa Brücken, Straßen, Häuser und Berge. Dann weist er diesen einfachsten Elementen ganz bestimmte Symbole, Linien, Farben etc. zu, die sie in der Karte repräsentieren sollen. Und diese Repräsentationen ordnet er in der Fläche der Karte so an, dass sich jeder, der die Zeichen zu lesen versteht, eine Vorstellung von der konkreten Realität machen kann, die in der Karte repräsentiert ist. Und dabei ist es noch nicht einmal nötig, dass die Zeichen den Dingen ähnlich sind. Wichtig ist nur, dass der Kartograf wirklich die einfachsten Elemente isoliert hat und zwischen diesen und ihren Repräsentationen eine eindeutige Verbindung herstellt. Der Gang der Wissenschaft im Zeitalter der Klassik beinhaltet somit drei Schritte. Zum einen die Analyse des Gegenstandes, seine Zerlegung in einfachste Elemente. In einem zweiten Schritt werden dann diesen einfachsten Elementen Zeichen zugeordnet, die sie repräsentieren. Und schließlich wird aus diesen einfachsten Elementen ein Tableau erstellt, in dem die Repräsentation jedes Dings ihren bestimmten Platz erhält. Dabei ist die Anordnung keineswegs dadurch bestimmt, wie die Gegenstände in der Welt angeordnet sind. Im Beispiel der Karte ist das natürlich irgendwie der Fall, doch das Verfahren ist nicht zwingend. Wie es auch anders geht, zeigt etwa die Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot. Am Anfang der Enzyklopädie steht die Analyse. In seiner berühmten Einleitung zur Enzyklopädie stellt D'Alembert zunächst das Schema dar, nach dem die Herausgeber der Enzyklopädie die gesamte Welt in Teilbereiche gegliedert haben, wie diese Teilbereiche wieder untergliedert wurden und so weiter. Schließlich gelangt diese Untergliederung zu einfachsten Elementen, die dann in den einzelnen Stichworten der Enzyklopädie repräsentiert sind. Der zweite Schritt, die Zuordnung der Zeichen, kann bei der Enzyklopädie dann entfallen, weil einfach die bereits bestehenden sprachlichen Zeichen benutzt werden. Und mithilfe dieser sprachlichen Zeichen wird dann in einem vollkommen willkürlichen Verfahren, nämlich der alphabetischen Anordnung, das gesamte Weltwissen repräsentiert. Wichtig ist nicht die Art der Ordnung, sondern nur ihre Vollständigkeit. Vielleicht ist es hilfreich, wenn man sich diese Art und Weise, das Wissen zu strukturieren, als ein grundlegend räumlich orientiertes Verfahren vergegenwärtigt. Das gesamte Wissen wird als ein einziger Raum imaginiert, den man beliebig rastert, um dann in dem so erzeugten Raster das gesamte Wissen dergestalt anzuordnen, dass alle Elemente durchlaufen werden können. Ganz anders organisiert eine völlig neue Episteme, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts auftritt, das Wissen. Auf einmal entdeckt die Wissenschaft geheimnisvolle Kräfte hinter der einfachen Oberfläche der Welt, die die Klassik noch meinte, problemlos repräsentieren zu können. Die Ökonomie etwa stellt fest, dass der Tausch von etwas reguliert wird, das außerhalb der repräsentierbaren Tauschformen liegt, nämlich der Arbeit. Ein ähnliches Phänomen krempelt die Naturgeschichte um. Die Ordnung der lebendigen Wesen kann plötzlich nicht mehr im allgemeinen Raum der Naturgeschichte abgebildet werden, weil die mysteriöse Kraft des Lebens auf einmal eine klare Trennung zwischen der unbelebten und der belebten Natur aufrichtet. Und im dritten von Foucault untersuchten Bereich des Wissens, der Sprachphilosophie, erkennt die Philologie plötzlich, dass die verschiedenen Sprachen seltsamen Gesetzen gehorchen, die sich vor allem in den bislang praktisch unbeachtet gebliebenen Flexionsformen niederschlagen. Das Wissen kann sich nun nicht mehr an der Repräsentation der einfachsten Elemente aufrichten. Wahres Wissen zu produzieren, heißt mit einem Mal, die Dinge auf das hin zu befragen, was hinter ihrer Oberfläche steckt. Es kommt nun nicht mehr darauf an, die Dinge in einer bestimmten Ordnung zu repräsentieren, sondern sie vielmehr als Resultate von Kräften zu begreifen, die sich in ihnen manifestieren. Die Waren sind auf einmal geronnene Arbeitszeit. In den Tieren und Pflanzen manifestiert sich die Kraft des Lebens. und die Sprachen bilden auf einmal eine historische Abfolge, die sich anhand von Ähnlichkeiten und Differenzen in den Flexionsformen rekonstruieren lässt. Und um das Wissen gemäß dieser neu entdeckten Kräfte zu organisieren, muss die Erkenntnis historisch werden. Das Studium der Geschichte eines Gegenstandes erlaubt es, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, das sich in den Gegenständen selbst nur ausdrückt. Während im Wissen der Klassik die Geschichte keinerlei Rolle spielte, es nur darum ging, möglichst alle Elemente der Welt in einem geschlossenen Tableau aufzuführen, muss nun mühsam die Geschichte eines jeden Gegenstandes rekonstruiert werden. Soweit in aller Skizzenhaftigkeit der Befund Foucaults. Und der Befund ist so schnell nicht von der Hand zu weisen. Es ist in der Tat völlig verblüffend, dass allen Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts die historische Dimension ihrer Gegenstände entgeht und andererseits, wie in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts, die historischen Wissenschaften explodieren. Insofern können wir mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der von Foucault konstatierte Wandel in der Episteme sich so ereignet hat, wie er ihn beschreibt. Dabei bleibt Foucault aber noch nicht stehen. Er stellt weiterhin die Behauptung auf, dass es einen ausgezeichneten transzendental-empirischen Gegenstand gibt, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals auftritt. Der Mensch. Letztendlich decke die Wissenschaft hinter den bewegten Formen der Empirie immer das gleiche Geheimnis auf, nämlich den Menschen. Die Wissenschaft trete in das Zeitalter der Anthropologie, und der Mensch sei auf einmal das Zentrum, um das sich das ganze Wissen gruppiere. Statt nun ausführlich zu erklären, wie Foucault darauf kommt, ausgerechnet den Menschen als das ausgezeichnete Zentrum des gesamten Wissens der letzten zwei Jahrhunderte herauszustellen, will ich lieber erklären, wogegen sie sich richtet. Wir waren ganz zu Beginn des Beitrags von Foucaults Feststellung ausgegangen, es käme in der Philosophie vor allem darauf an, nicht mehr Hegelianer zu sein. Und mit der Herausarbeitung der modernen Episteme als eines in letzter Hinsicht um den Menschen gruppierten Wissens versucht Foucault natürlich, dem Hegelianismus den Boden zu entziehen. Doch dieser Hegelianismus, gegen den sich Foucault wendet, ist gar nicht die Philosophie Hegels. Diese ist um einiges klüger, als Foucault ständig glauben machen will. Die Geschichte spielt in der Hegelschen Dialektik bestenfalls eine Nebenrolle, der Mensch gar keine. Zwar integriert Hegel auch die Geschichte in seine Philosophie, denn der Totalitätsanspruch seiner Philosophie verlangt eine solche Einbindung. Doch die Geschichtsdialektik zum Zentrum der Hegelschen Philosophie zu stilisieren, ist einigermaßen albern. In der Tat bildet, von der Naturdialektik einmal abgesehen, die Dialektik der Weltgeschichte bei Hegel den schwächsten Punkt seiner Philosophie. Insofern ist Foucaults permanente Gleichsetzung der Hegelschen Dialektik mit Geschichtsdialektik ein Popanz, der so nicht existiert. Trotzdem gibt es natürlich einen guten Grund dafür, dass Foucault vor allem auf die Geschichtsdialektik einschlägt. Denn für den französischen Hegelianismus des 20. Jahrhunderts hat die Geschichtsdialektik einen völlig anderen Stellenwert, als sie es in der Hegelschen Philosophie selbst hatte. Grund dafür ist die unselige marxistische Umstülpung der Dialektik. Auch wenn Marx zeitlebens jede Geschichtsdialektik ablehnte, der hegelianische Marxismus hat die marxistische Metapher der Umstülpung auf zweifelhafte Art und Weise interpretierend die Dialektik der Geschichte zum Zentrum der Theorie gemacht. Dafür gab es natürlich Gründe. Die im Geist, einem durchaus unempirischen Gegenstand gründende Hegelsche Dialektik, hatte für die frischgebackenen Marxisten zu sehr den Ruch des Idealistischen, ja Theologischen. Und so ersetzte man den schwer fasslichen Geist durch ein, wie man meinte, gleichermaßen empirisches wie transzendentales Konzept. Den Menschen. Dadurch treibt man aber der Hegelschen Dialektik mitnichten den verabscheuten Idealismus aus, sondern verstrickt sich in eine mehr als zweifelhafte Eschatologie. Aus dem Hegelschen immer schon, das die Triebfeder seiner ganzen Dialektik ausmacht, wird, indem man den Geist durch den Menschen ersetzt, auf einmal ein noch nicht. War bei Hegel der Geist immer schon bei sich, so ist im französischen Hegelianismus auf einmal der Mensch noch nicht. Er wird sich selbst zur Aufgabe. Dadurch wird die Dialektik zum ethischen Imperativ. Der Mensch hat die Pflicht, sich selbst zu erschaffen. Und so soll auf einmal die Geschichte der dialektische Selbsterzeugungsprozess des Menschen sein. Und genau dieser Art von historischer Dialektik versucht Foucault den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wenn er in den letzten beiden Kapiteln von »Die Ordnung der Dinge« auf den Menschen eindrischt und eine Zeit herbeisehnt, in der der Mensch verschwindet, wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Doch diese Foucault'sche Polemik gegen den Menschen ist eine ziemlich innerfranzösische Angelegenheit, in der wir ruhig auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker verweisen und uns von jeder Einmischung fernhalten können. Doch damit sind wir keineswegs aus dem Schneider. Denn auch wenn wir uns in die Streiterei um den Menschen nicht einmischen wollen, müssen wir trotzdem konstatieren, dass Foucaults Argumentationen auch den Varianten der Dialektik den Boden unter den Füßen wegzieht, die nicht in die anthropologisierende Falle tappen. Denn wenn es richtig ist, dass die von Foucault beschriebene Episteme erstmals zu Beginn des 19. Jahrhunderts auftaucht, ohne dass für diesen Bruch irgendwelche Gründe anzugeben wären, dann trifft das nicht nur die humanistische Dialektik, sondern auch eine Denkform, die uns lieb und teuer ist, die Vernunft- oder Ideologiekritik. Tatsächlich lassen sich, angefangen mit Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, praktisch alle bedeutenden Theorien der letzten zwei Jahrhunderte als Kritiken lesen. Sie versuchen zu zeigen, dass die menschliche Vernunft an einem anderen der Vernunft ihre Grenzen hat. Die menschliche Vernunft ist nicht souverän, sondern gehorcht Gesetzen oder Prinzipien, die ihr mehr oder minder zwangsläufig entgehen. Wie nun dieses andere der Vernunft aussieht, darüber besteht allerdings keinerlei Einigkeit. Der Vulgärmarxismus sucht es im Klasseninteresse, die Psychoanalyse im Unterbewussten, die kritische Theorie in der Selbsterhaltung und Foucault in der modernen Episteme. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Wenn aber Foucault recht haben sollte, dann wäre ein solches kritisches Denken vor dem 19. Jahrhundert überhaupt nicht denkbar gewesen. Das von der Vorstellung der Repräsentation beherrschte Wissen hätte den Gedanken eines anderen der Vernunft noch nicht einmal denken können. Erst der Epochenbruch führte zur Explosion der kritischen Diskurse. Auf einmal entdecken alle Wissenschaften, selbst so harmlose wie die Biologie, hinter den Erscheinungen plötzlich eine Welt seltsamer und unfasslicher Kräfte, die die Entwicklung der empirischen Gegenstände nach nur sehr schwer zu entschlüsselnden Gesetzen strukturieren. Das aber heißt, dass sogenannte kritische Diskurse wie der Marxismus in Wahrheit gar nicht über unsere Epoche hinausweisen. Stattdessen bleiben sie gerade durch ihr Bemühen, die unbekannten Gesetze aufzuzeigen, die angeblich das gesellschaftliche Geschehen steuern, ihrer Zeit verhaftet. Tatsächlich ist genau dies die Behauptung Foucaults.
In der Tiefe des abendländischen Wissens hat der Marxismus keinen wirklichen Einschnitt erbracht. Er hat sich ohne Schwierigkeit als eine volle, ruhige, komfortable, ja für eine bestimmte Zeit befriedigende Figur in eine erkenntnistheoretische Disposition gestellt, die ihn günstig aufgenommen hat, da gerade sie es war, die ihm Platz einräumte. Und er hatte umgekehrt weder das Ziel, sie zu verwirren, noch vor allem die Kraft, sie zu verändern, sei es auch nur um eine Daumenbreite, weil er völlig auf ihr beruhte. Der Marxismus ruht im Denken des 19. Jahrhunderts wie ein Fisch im Wasser. Das heißt, überall sonst hört er auf zu atmen.
Der Nihilismus Nietzsches repräsentiert für Foucault hingegen den ersten Ansatz zur Überwindung der modernen Episteme.
Nietzsche hat für uns, und noch bevor wir geboren waren, die vermengten Verheißungen der Dialektik und der Anthropologie verbrannt.
Was aber unterscheidet die Genealogie Nietzsches von den anderen kritischen Diskursen, dass Foucault sie so hervorheben kann? Die Differenz besteht keineswegs darin, dass die Genealogie sich den allgemeinen Denkfiguren der Epoche verweigern würde. Auch sie kann nicht über den Schatten der Epoche springen und sucht das Geheimnis unter der scheinbar ruhigen Oberfläche der Dinge. Die Differenz der Genealogie zu den anderen kritischen Methoden besteht vielmehr darin, dass sie hinter den Dingen nicht ein zeitloses Wesen, sondern das bloße Nichts findet. Genau in diesem Nihilismus liegt der Grund dafür, dass Foucault der Meinung ist, nur die Genealogie könne das Gefüge der modernen Episteme aufsprengen. Nur indem die Substanzlosigkeit jeder Episteme offengelegt wird, kann auch den aktuell gültigen Regeln des Diskurses entkommen werden. Denn es muss klar sein, der Übergang von einer Episteme zu einer anderen ist keineswegs ein Fortschritt des Wissens, die Ablösung einer unterlegenen Form durch eine überlegene. Vielmehr ist die Ersetzung einer Episteme durch eine andere ein Ereignis, dem keine Kausalität oder Finalität entspricht. Und damit setzt sich die Genealogie als ultimative Form der Kritik über alle anderen Formen der Kritik. Der Preis dafür ist allerdings ziemlich hoch. Die genealogische Zertrümmerung der modernen Episteme zwingt Foucault, eine paradoxe Haltung einzunehmen. Denn indem er den ganzen kritischen Diskursen den Boden entzieht, ihre Substanzlosigkeit aufscheinen lässt, entzieht er natürlich auch der Genealogie selbst den Boden. Ein bisschen spielt hier Foucault das Spiel des Kreters, der behauptet, alle Kreter seien Lügner. Die Genealogie ist zwangsläufig wahr und falsch zugleich. Sie behauptet nicht, selbst eine überlegene Wahrheit zu verkünden, sondern sie zerstört, indem sie die ganzen kritischen Diskurse als substanzlos entlarvt, die Vorstellung von Wahrheit überhaupt. Das aber heißt, dass die genealogische Methode nicht allein destruktiv, sondern zugleich selbstdestruktiv ist. Der Aufweis dieser Paradoxie ist allerdings noch kein Argument gegen Foucault. Schließlich wissen wir alle, dass Kritik nicht unbedingt konstruktiv sein muss, oder doch? Es gibt zumindest eines, worauf Kritik nur um den Preis ihrer Selbstaufgabe verzichten kann, nämlich den Anspruch auf Wahrheit. Es mag durchaus sein, Ja, es ist sogar äußerst wahrscheinlich, dass unser Begriff von Kritik ganz wesentlich verbunden ist mit dem von Foucault konstatierten Epochenbruch Ende des 18. Jahrhunderts. Kants Kritik der reinen Vernunft markiert zweifellos einen geistigen Wendepunkt, sodass wir getrost sagen können, unsere Epoche sei die Epoche der Kritik. Doch die Kritiken selbst lassen sich wieder in zwei Arten von Kritik aufteilen, nämlich aufklärerische und denunziatorische. Der Unterschied ist einfach zu erläutern. Die aufklärerische Variante geht davon aus, dass ein bestimmtes Denken deshalb kritisierenswert ist, weil es durch Kräfte beeinflusst wird, die ihm selbst entgehen. Sinn und Zweck der Veranstaltung ist es deshalb, einem solchen Wissen sein eigenes Unbewusstes zu Bewusstsein zu bringen, wodurch es sich seiner Mängel bewusst wird. Und diese Einsicht in seine Bedingtheit und seine Mängel soll das Denken dazu befähigen, klarer und bestimmter zu werden. Das Verfahren der denunziatorischen Kritik ist rein methodisch zunächst nicht davon zu unterscheiden. Auch hier geht es darum, die Bedingtheit des Denkens aufzuzeigen. Doch der Zweck ist ein anderer. Indem auf die Bedingtheit des Denkens hingewiesen wird, soll es überhaupt entwertet werden. Aus Verzweiflung über die Unzulänglichkeiten der menschlichen Vernunft wird diese überhaupt dem Hohngelächter preisgegeben. Und ich fürchte, dass die Kritik Foucaults in der Tradition von Nietzsche leider genau in diese zweite Kategorie gehört. Als Kritik an Foucault ist dies allerdings etwas dürftig. Denn jetzt das Banner der abendländischen Vernunft gegen den Nihilismus, der sie zerstören will, aufzupflanzen, ist angesichts dessen, wohin diese Vernunft allein in den letzten zwei Jahrhunderten geführt hat, etwas vermessen. Vielleicht wäre die Menschheit tatsächlich besser dran, würde sie den Begriff der Wahrheit endgültig über Bord werfen, anstatt sich im Namen der Wahrheit gegenseitig umzubringen. Doch genau dies darf nicht die Konsequenz sein. Auch wenn die Regeln der Wahrheit willkürlich und vielfältigen historischen Einflüssen unterworfen sein sollten, ist der Begriff der Wahrheit nicht obsolet. Das gilt ganz sicher innerhalb des Rahmens einer solchen von Foucault postulierten Episteme. Die Hegelsche Dialektik ist nun einmal wahrer als der kritische Rationalismus eines Karl Popper. Aber das hat auch über die Epochengrenzen hinweg Gültigkeit. Wenn beim Übergang von einer Episteme zur nächsten die Spielregeln der Wahrheit vollkommen neu zusammengesetzt würden, ließe sich überhaupt nicht mehr verstehen, wie Plato, Konfuzius, Marc Aurel, Lao Tse oder Descartes gedacht haben. Ihre Schriften erschienen uns nur wie wahnsinniges Geschreibsel ohne Sinn und Verstand. Das soll nun nicht im Gegenzug heißen, dass die unterschiedlichen Denksysteme nur verschiedene Manifestationen einer einheitlichen und überzeitlichen menschlichen Vernunft wären, deren verschiedene Ausprägung diesem ewigen Wesen menschlicher Vernunft entweder näher oder ferner wären. Ein derartig naiver Begriff des Wissens, da hat Foucault sicherlich recht, ist obsolet. Doch es ist auch keine Alternative, die Wahrheit des Denkens überhaupt aufzugeben und die Geschichte in zusammenhangslose Epochen auseinanderfallen zu lassen. Die schwierige Aufgabe besteht darin, einen Begriff vom Fortschritt des Denkens zu gewinnen, der tatsächlich den Imperativen der modernen Episteme auswiche, ohne in die Falle des Nihilismus zu tappen. Mit etwas Glück kann uns vielleicht Adorno im nächsten Beitrag einige Fingerzeige geben, wie so etwas zu denken wäre. Kritik an Adornos Schriften zu äußern, ist ein äußerst zwiespältiges Unterfangen. Schon wenn man die Literatur zu Adorno nur oberflächlich durchsieht, entdeckt sich ein höchst interessantes Phänomen. Noch in die wohlwollendsten Interpretationen schleichen sich meist einige gereizte Bemerkungen, in denen der Autor seine zumindest partielle Distanz zu Adorno dokumentiert. Undenkbar, was der Adorno-Rezeption zugestoßen wäre, hätte dieser nicht seine Hasstiraden auf den Jazz veröffentlicht. Schließlich erlauben es einem diese, Adorno zwar allgemein ganz prima zu finden, andererseits aber, mit einem Hinweis auf eben diese Aussagen zum Jazz, darauf hinzuweisen, dass er doch manchmal über das Ziel hinausgeschossen sei. Interessanter als der Inhalt der dann doch meist ziemlich stereotypen Anwürfe ist der gereizte Ton, mit dem sie hervorgestoßen werden. Diese affektive Seite der Adorno-Rezeption verweist auf den besonderen Charakter der Schriften Adornos. Undenkbar, dass ein Habermas derartige Emotionen auslösen könnte. Das einzige Gefühl, das dessen Texte beim Leser hervorbringen, ist Langeweile. Bei Adornos Texten ist dies grundsätzlich anders. Recht schnell hat man den Eindruck, als stünde hinter diesen Abwehrgesten das Bedürfnis, sich auf einer keineswegs intellektuellen Ebene der Zumutungen zu erwehren, als die Adornos Schriften empfunden werden. Tatsächlich sind diese Reaktionen durchaus in der Sache begründet und legitim. Was Adorno seinen Lesern zumutet, ist eigentlich derart unerträglich, dass die Selbsterhaltung dazu zwingt, seine Diagnose der Gesellschaft und der Rolle, die das Individuum darin spielt, von sich fernzuhalten. Die von Adorno permanent beschworene Einsicht, dass der Einzelne keineswegs Herr seiner selbst ist, sondern bis in die kleinsten Regungen gesellschaftlich präformiert, wird durchaus zu Recht als eine Bedrohung empfunden, derer man sich zu erwehren hat. Dies wirft ein bezeichnendes Licht auf jede Kritik an Adorno. Hier lässt sich überhaupt nicht auseinanderhalten, ob eine Kritik nun sachlich berechtigt ist oder ob sie nicht vor allem vom Wunsch beseelt ist, Adorno möge Unrecht haben. Seine besondere Heimtücke erhält dieses Dilemma vor allem dadurch, dass der Wunsch, Adorno möge Unrecht haben, keinesfalls illegitim ist. Adorno will widerlegt werden. Allerdings, und darauf ist mit aller Nachdrücklichkeit hinzuweisen, nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Doch auch diese letztere Formel ist wieder zu simpel, denn eine säuberliche Trennung von Theorie und Praxis lässt sich gar nicht so vornehmen, wie die einfache Formulierung suggeriert. Zur gesellschaftlichen Praxis, die auf eine Überwindung der herrschenden Gesellschaftsordnung zielt, gehört auch eine theoretische Widerlegung Adornos, die gleichwohl nicht in einen durch nichts zu begründenden Optimismus verfallen darf, was den Charakter dieser Gesellschaftsordnung betrifft. Wenn also im Folgenden theoretische Kritik an Adorno geübt wird, dann nicht aus dem Grund, sich der Adornoschen Zumutungen zu entziehen. Es geht darum, ein falsches oder vielleicht besser schiefes Bild von gesellschaftlicher Synthesis zu kritisieren, das in Adornos Schriften entworfen wird. Dass die letzthinige Aussicht, die dabei entworfen wird, keineswegs rosiger aussieht als bei Adorno, liegt möglicherweise im Pessimismus des Vortragenden, vielleicht auch in der Sache begründet. Es gibt allerdings auch noch einen guten zweiten Grund, warum eine solche Kritik dringend nötig ist. Dieser hängt mit den bereits beschworenen Abwehrstrategien gegenüber Adornos Schriften zusammen. Es gibt nämlich noch eine andere Strategie, sich der Bedrohlichkeit der Adornoschen Theoreme zu erwehren, die bislang nicht erwähnt wurde. Psychoanalytisch ist diese Strategie unter dem Namen der Identifikation mit dem Aggressor bekannt. Es gibt unter Linksradikalen eine Spezies von Adorno-Jüngern, die Adorno gerade dadurch entschärfen, dass sie sich seinen Texten bedingungslos unterwerfen. Mit der Rigidität typisch autoritärer Charaktere werden Adornosche Theoreme für sakrosankt erklärt, jede Ambivalenz ausgemerzt, Kritik als Ketzerei verfolgt. Statt der realen Verstrickung wenigstens im Gedanken etwas entgegenzusetzen, suhlt man sich begeistert in der Aussichtslosigkeit der Lage. Adornos Einsicht, dass es kein richtiges Leben im Falschen gäbe, wird hier gegen die Intention des Autors gewendet. Adorno wollte mit diesem Bonmot daran erinnern, dass es innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft niemals eine sichere Position, einen ruhigen Ort, ein einmal Erreichtes gibt, auf das man sich im Notfall immer zurückziehen kann. Wie die Gesellschaft, so ist auch der Einzelne permanent von der Regression, dem Rückfall in Barbarei bedroht. Und es bedarf der permanenten Anstrengung, sich dem allgemeinen Sog zu entziehen, ohne dass es eine Garantie dafür geben kann, dass dieser Versuch auch nur ansatzweise gelingt. Ins Gegenteil verkehrt aber wird diese Einsicht, wo das Theorem vom universellen Schuldzusammenhang nur mehr dazu verwendet wird, allen anderen armseligen Trotteln, die meinen, sie könnten gesellschaftlich etwas verändern, vorzurechnen, wie unglaublich dämlich sie doch seien. Hier wird die Hermetik der kapitalistischen Gesellschaftsformation noch einmal verdoppelt, indem man unter dem Deckmäntelchen kritischer Theorie selbstgerechte Besserwisserei zelebriert. Die Aussichtslosigkeit der Lage wird so zum sicheren Refugium, zur unhinterfragbaren Position, die einen aller Anstrengungen entbindet, diese Lage tatsächlich zu begreifen, geschweige denn, an ihr etwas zu verändern. Gegen diese Sorte Liebhaber soll Adorno auf die einzige Art und Weise verteidigt werden, die ihm angemessen ist, nämlich indem man ihn kritisiert. Diese Kritik setzt an einer für die kritische Theorie zentralen Kategorie an, der des Tausches. Kritik des Warentausches, der Wertform, ist in den letzten Jahren Steckenpferd einer spezifischen Variante von Linksradikalen geworden, die über jedes x-beliebige Thema die immer gleiche Wertkritiksoße ausschütten. Da man der Meinung ist, mit der Kritik der Wertform den wesentlichen Schlüssel zur Kritik der kapitalistischen Gesellschaft zu besitzen, bedarf es eigentlich keiner gesonderten Untersuchung irgendeines Phänomens, denn mit der Kritik der Wertform hat man a priori die Kritik schon geleistet. Am einzelnen Phänomen braucht nur noch das bereits vollzogene Urteil vollstreckt zu werden. Bei Marx hatte die Darstellung der Wertform längst nicht den hypertrophen Anspruch, den diese radikalen Kritiker ihr zuschreiben wollen. Tatsächlich geht die Überbewertung des Wertformfetischs im Marxischen Kapital ganz wesentlich auf die 68er-Rezeption der kritischen Theorie Horkheimers und Adornos zurück. Bei letzteren hatte in der Tat der Begriff des Tausches und der Tauschwertlogik einen ungleich zentraleren Stellenwert in ihrer Kritik der bürgerlichen Gesellschaft als bei Karl Marx. In der kritischen Theorie fungiert der Tausch im Unterschied zu Marx als grundlegendes Prinzip, als echte Arche im aristotelischen Sinne. Es wird deshalb länger bei diesem Begriff zu verweilen sein, um seine Implikationen in ihrer ganzen Reichweite auszuloten. Ich will dabei anhand der
Dialektik der Aufklärung,
in der die Zentralität der Tauschkategorie ausführlich entfaltet wird, darstellen, was dieser Begriff bei Horkheimer und Adorno impliziert. Gezeigt werden soll, dass die marxische Kritik der politischen Ökonomie überhaupt nicht konstitutiv in den Begriff eingeht. Tatsächlich wird der Begriff des Tausches aus dem Begriff des Opfers entfaltet. Und es wird zu zeigen sein, dass es sich keineswegs um ökonomische, sondern vielmehr um erkenntnistheoretische Begrifflichkeiten handelt, die in Konstellation mit der Kategorie des Tausches gebracht werden müssen. Wenn ich nun mit dem Begriff des Opfers und nicht mit dem des Tausches beginne, dann deshalb, weil das Opfer sozusagen dem Tausch vorausgeht. Der Tausch ist der
Dialektik der Aufklärung
zufolge die rationalisierte Form des Opfers. Indem die archaischen Opferrituale der Aufklärung unterworfen werden, schlagen sie um in Tauschhandlungen, in denen, um die klassisch-dialektische Formel zu gebrauchen, das Opfer aufgehoben ist. Und zwar aufgehoben in dem bekanntermaßen vertrackten Sinn, dass es sowohl überwunden als auch aufbewahrt ist. Aus naheliegenden Gründen haben Adorno und Horkheimer den Zusammenhang von Tausch und Opfer in der
Dialektik der Aufklärung
entfaltet. Der äußere historische Anlass ist leicht zu konstatieren. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass die philosophischen Fragmente der Dialektik der Aufklärung zunächst und vor allem die Absicht verfolgten, die Katastrophe des Nationalsozialismus in Worte zu fassen. Indem Horkheimer und Adorno den engen Zusammenhang zwischen dem Opfer und dem Tausch herausheben, betreiben sie Kritik an der nationalsozialistischen Ideologie, in der der Opferkult eine wesentliche Rolle spielt. Um die Wichtigkeit dieses Unterfangens zu begreifen, muss man sich klar machen, welche Funktion die faschistische Ideologie hatte. Die kruden Archaismen der faschistischen Ideologie dienten im Wesentlichen dazu, die diffusen Ängste, die durch die kapitalistische Modernisierung ausgelöst wurden, zu kanalisieren und gerade im Sinne dieser Modernisierung zu nützen. Die antikapitalistische Rhetorik der Faschisten verdammte zwar den losgelassenen Laissez-faire-Kapitalismus, die ungegängelte Zirkulation, vollstreckte aber gerade damit die bereits von Marx aufgezeigte Gesetzmäßigkeit dieser freien Zirkulation, die von vornherein auf Konzentration und staatliche Regulierung hinzielte. Die faschistischen Bilder, die einen rohen, archaischen Zustand beschwören, in dem die Einheit des Volkes in Blut und Boden noch intakt war, dienen keineswegs dem Zweck, zu einem Zustand zurückzukehren, der vor der Zeit lag, in dem Zirkulation und Intellekt diese imaginierte ursprüngliche Einheit zersetzten. Das Opfer, das die Faschisten von ihren Anhängern fordern, dient vielmehr der Konsolidierung, nicht der Abschaffung der kapitalistischen Akkumulation. In diesem Kontext müssen Adornos und Horkheimers Bemühungen gesehen werden, wenn sie versuchen, die irrationalistisch-faschistische Ideologie des Opfers zu unterminieren, die dessen blutige Archaik der verabscheuten bürgerlichen Zirkulation entgegensetzte. Dem Opfer wird von den faschistischen Ideologen eine Unmittelbarkeit zugesprochen, die sie in unmittelbaren Gegensatz zu der in der Zirkulation der Waren gelegenen Vermittlung bringen soll. Adorno zitiert zur Illustration Ludwig Klages mit den Worten:
Das Opfern müssen schlechthin betrifft einen jeden, weil jeder vom Leben und allen Gütern des Lebens den ihm unfassbaren Anteil nur dadurch empfängt, dass er beständig gibt und wiedergibt. Es ist aber nicht vom Tauschen im Sinne des gewöhnlichen Gütertauschs die Rede, sondern vom Austausch der Fluiden oder Essenzen durch Hingebung der eigenen Seele an das tragende und nährende Leben der Welt.
Zwei Dinge vor allem zeichnen das Opfer aus. Zum einen, darauf wies Klages bereits in der eben zitierten Passage hin, die scheinbar unmittelbare Kommunikation mit dem Absoluten. Ob dieses Absolute nun, wie bei Klages, als
das tragende und nährende Leben der Welt
halluziniert wird, oder eher als die Opfer, die der im Führer inkarnierten Nation im Arbeits-, Wehr- und Wissensdienst gebracht werden müssen, ist prinzipiell nebensächlich. die mehr oder minder banale Tätigkeit, das Kruppen in der Fabrik, das Büffeln am Schreibtisch oder das Krepieren im Schützengraben, erhalten dadurch, dass sie als Opfer deklariert werden, sofort die höheren Weihen einer Kommunikation mit dem Absoluten, wobei Kommunikation eigentlich schon zu distanziert ist. Es wird eine unmittelbare Einheit mit dem Absoluten imaginiert, die die Form bedingungsloser Unterwerfung annimmt. Gleichzeitig, und das macht die zweite Ebene des Opfers aus, wird das, was geopfert wird, geheiligt. Indem das Geopferte Teil des Absoluten wird, bekommt es einen Wert, der seinen eigentlichen Wert bei weitem übersteigt. Und gerade deshalb kann und darf das Geopferte nicht irgendetwas Beliebiges, sondern muss eben opferwürdig sein. Die Perfidie der Opferideologie liegt ja gerade darin, dass das Opfer umso wirksamer ist, je schwerer es fällt, sich von dem zu trennen, was geopfert wird. Somit ist das eigentliche Opfer das des eigenen Lebens, womit natürlich der Soldatentod als Opfer für die Nation zur Ultima Ratio des Opfers stilisiert werden kann. Diese Ultima Ratio des Opfers, die das Individuum der Gattung opfert, verweist auf ihre prähistorischen Ursprünge. Horkheimer und Adorno erklären zumindest die Ursprünge des Menschenopfers daraus, dass bei zu stark ansteigender Population die Notwendigkeit bestand, die Horde oder den Stamm zu dezimieren, aufgrund der Notsituation wahrscheinlich sogar in Form von Kannibalismus. Wie dem auch immer sei, dass das Opfer in irgendwelchen prähistorischen Zeiten vielleicht tatsächlich notwendig war, um das Überleben der Gattung zu sichern, begründet keineswegs die Legitimität der Opferideologie. Ganz im Gegenteil. Denn es macht gerade die Besonderheit der menschlichen Gattung aus, sich über die Naturnotwendigkeit zu erheben. In dem Maße, in dem eine hypothetische, reale Notwendigkeit des Menschenopfers überflüssig wird, in dem Maße setzt auch die Aufklärung in ihrer ganzen Dialektik ein. Aufklärung, so Horkheimers und Adornos Feststellung, ist wesentlich Überwindung des Opfers. Wobei das Opfer selbst schon, und das verweist wieder auf die merkwürdige Dialektik von Opfer und Tausch, die Überwindung des Opfers darstellt. Wo der Kannibalismus in Opferritualen gebändigt ist, das Opfer in eine Kommunikation mit einer höheren Macht und Heiligung der Opfergabe uminterpretiert und dadurch der Schmerz erträglich gemacht wird, ist bereits die Unmittelbarkeit der barbarischen Naturnotwendigkeit gebrochen. Doch gerade darin offenbart sich auch die Irrationalität des Opfers, die den Prozess der Aufklärung weitertreibt. Ein für Adorno und Horkheimer wesentlicher Schritt ist dabei der zur Substitution der Opfergabe. Dieser Schritt wird festgehalten in den klassischen Opfermythen, etwa des Opfers Abrahams, der seinen Sohn Isaak, oder dasjenige Agamemnons, der seine Tochter Iphigenie den höheren Mächten zu übergeben bereit ist. Das Menschenopfer wird hier, auf Geheiß der Götter, durch ein Tieropfer ersetzt. Damit aber wird das Opfer gerade zu dem, was es der faschistischen Ideologie nach überhaupt nicht sein darf: ein Tauschgeschäft mit den höheren Mächten. Das Opfer wird hier strukturell zu einem Geschäft. Auch wenn Abraham Isaak sozusagen reinen Herzens ohne Hintergedanken zu opfern bereit ist, das Endergebnis weist das Opfer als gelungenes Geschäft aus. Isaak wird durch einen Widder ersetzt und Gott verspricht Abraham allein für seine Bereitschaft zum Opfer:
Weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand.
Das Opfer ist von vornherein nicht einfach Hingabe an das Absolute, sondern schlägt um in einen Deal, bei dem man mehr zurückerhält, als man tatsächlich gegeben hat. Es ist eine List, mit der die Götter übertölpelt werden sollen, die bei diesem Tausch die eigentlichen Verlierer sind. Iphigenie etwa wird für günstige Winde eingetauscht, damit die griechische Flotte nach Troja segeln kann. Zum Tausch wird das Opfer dadurch, dass es rational, sozusagen technisch eingesetzt wird. Geopfert wird mit der Intention, für die Opfergabe etwas zurückzuerhalten, das für den Opfernden einen höheren Wert besitzt als die Opfergabe selbst. Damit aber ist die archaisierende Ideologie, die das Opfer dem Tausch entgegengesetzt hatte, ad absurdum geführt. Das Opfer selbst schlägt durch die Intentionalität der Opferhandlung von alleine um in Tausch. Die Einmaligkeit der Opfergabe verflüchtigt sich in die Beliebigkeit eines Tauschobjektes. Hätte dieser Aufweis einer Dialektik von Opfer und Tausch nur diese ideologiekritische Dimension, könnte man sie als durchaus interessantes, aber nicht allzu wichtiges Moment einer Theorie des Tausches zur Kenntnis nehmen. Tatsächlich aber hängt gerade an diesem Theorem die ganze Dialektik der Aufklärung. Die faschistische Ideologie hatte das Opfer als Gegenpol zu all dem, was sie an der bürgerlichen Gesellschaft verabscheute, aufgerichtet. Individualismus, rationales Kalkül, Tausch. Das Opfer sollte ein nicht rational begründbarer Akt sein, in dem das Individuum über sein kleinliches Selbst hinauswächst und unmittelbar mit dem Kollektiv eins wird. Ein sozusagen freier und unbegründbarer Entschluss, Heideggers Entschlossenheit lässt grüßen, sollte über die kleinlichen Abwägungen von Zweck und Mittel, die den bürgerlichen Krämerseelen so ans Herz gewachsen sind, hinausweisen. Grundsätzlich hatten Horkheimer und Adorno diese Opferideologie schon dadurch ausgehebelt, dass sie den direkten Zusammenhang von Opfer und Tausch aufgedeckt hatten. Doch sie gehen noch weiter. Sozusagen als Negativbild der faschistischen Ideologie bemühen sie sich zu zeigen, wie in diesem Übergang vom Opfer zum Tausch die wesentlichen Strukturen zumindest der abendländischen Rationalität grundgelegt werden. Offensichtlich ist, dass die rationale Abwägung von Mittel und Zweck, die unsere Vernunft auszeichnet, bereits im Opfer enthalten ist. Bei aller Irrationalität des Opfers im Ganzen steckt insgeheim schon die listige Abwägung dahinter, für das Opfer mehr zu erhalten, als man geopfert hatte. Abraham macht eine gute Investition für die Zukunft, als er sich bereit erklärt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Doch diese auf der Hand liegende Rationalität von Mittel und Zweck, die ritualisierte Opferhandlung bereits im Kern enthält, ist nicht die einzige grundlegende Struktur unserer Vernunft, die im Übergang vom Opfer zum Tausch entspringt. Horkheimer und Adorno behaupten vielmehr, dass noch ein anderer Dualismus als der von Zweck und Mittel in dieser ursprünglichen Form des Tausches schon angelegt ist, nämlich das Verhältnis von Subjekt und Objekt. Es gehört zu den Kabinettstückchen der Dialektik der Aufklärung, wie Horkheimer und Adorno die Konstitution des bürgerlichen Subjekts im Übergang vom Opfer zum Tausch lokalisieren. Dass die Konstitution des mit sich identischen Subjekts im Zusammenhang mit der Entstehung des Tausches gesehen wird, kann nur auf den ersten Blick verblüffen. Bereits Marx hatte das bürgerliche Individuum nicht als ein sozusagen ursprüngliches Phänomen, sondern als ein durch die Warenzirkulation erst gesetztes interpretiert. Nach Marx ist das bürgerliche Individuum, das sich wesentlich durch Freiheit und Unabhängigkeit auszeichnet, Resultat der Auflösung vorbürgerlicher Produktionsverhältnisse. Indem die mehr oder minder auf Subsistenz ausgerichteten agrarischen Produktionsverhältnisse sich zersetzten, die personalen Abhängigkeiten aufgelöst und durch die Bande des Warentausches ersetzt wurden, konnte überhaupt erst die Illusion des unabhängigen, mit sich selbst identischen Individuums in die Köpfe einsickern. Schon bei Marx also ist der Zusammenhang von Subjektkonstitution und Warentausch entfaltet. Doch Adorno und Horkheimer gehen noch einen Schritt weiter. Bei Marx war der Zusammenhang zwischen der Konstitution des bürgerlichen Subjekts und der Entfaltung des Warentauschs selbst nur indirekt. Beide Phänomene sind sozusagen parallele Entwicklungen, die ihren eigentlichen Ursprung in der Fortentwicklung der Produktivkräfte haben. Bei Horkheimer und Adorno wird dieser Umweg über die Entwicklung der Produktivkräfte ausgespart. Sie stellen einen Zusammenhang von Tausch- und Subjektkonstitution her, der direkt zu denken ist. Diese Konstitution des bürgerlichen Subjekts aus dem Tausch entfalten sie anhand des homerischen Epos der Odyssee. Am Beispiel der Figur des Odysseus stellen sie dar, wie das identische Selbst auf einem Tauschgeschäft beruht. Die Abenteuer des Odysseus werden von ihnen gedeutet als rudimentäre Opfer- bzw. Tauschhandlungen, in denen Odysseus listig sein Leben aufs Spiel setzt, um im Tausch dafür das Überleben und gleichzeitig ein identisches Selbst zu erhalten. Möglich wurde eine derartige, weit über Marx hinausgehende Deutung durch die Einsichten der Psychoanalyse. Was Adorno und Horkheimer letztendlich an Odysseus exemplifizieren, ist die Ausbildung des Ichs durch Triebunterdrückung. Wesentlich ist praktisch allen Abenteuern des Odysseus, dass sie das identische Selbst bedrohen, das monomanisch auf einen einzigen Zweck, nämlich die Rückkehr nach Ithaka, ausgerichtet ist. Ständig schwebt über ihm das Damoklesschwert der Regression. Dieser muss getrotzt werden, und in der Überwindung der Gefahr stellt sich dann das Selbst. Recht plastisch wird diese Struktur etwa in der Episode bei den Lotophagen.
Es sannen die Lotophagen gegen unsere Gefährten kein Verderben, sondern gaben ihnen zu essen von dem Lotos. Und wer von ihnen aß die honigsüße Frucht des Lotos, der wollte nicht mehr zurück Meldung bringen, noch heimkehren, sondern an Ort und Stelle wollten sie unter den Lotophagenmännern den Lotos rupfen und bleiben und der Heimkehr vergessen. Diese führte ich weinend mit Gewalt zu den Schiffen und zog sie in den gewölbten Schiffen unter die Deckenbalken und band sie. Aber die anderen geschätzten Gefährten trieb ich, dass sie sich eilen und die schnellen Schiffe besteigen sollten, damit keiner auf irgendeine Weise von dem Lotos äße und der Heimkehr vergäße.
Die einzige Gefahr, die vom Genuss des Lotos droht, ist die, die eigenen Ziele zu vergessen und sich der unmittelbaren Lust hinzugeben. Odysseus, der seine Gefährten gewaltsam wieder auf das Schiff schleppt, agiert als das personifizierte Über-Ich, das mit Rücksicht auf die übergeordneten Ziele, die Heimkehr nach Ithaka, jede Lust unterdrückt. Bei der Konstitution des bürgerlichen Subjekts findet somit ein Tausch von unmittelbarer Triebbefriedigung gegen Selbsterhaltung statt. Geopfert wird die Lust auf dem Altar der Verfolgung langfristiger Ziele. Horkheimer und Adorno:
Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt.
Der Preis für Rationalität und Selbsterhaltung ist der schmerzliche Verzicht auf unmittelbare Lust. Dieser teuer bezahlte Tausch muss laut Horkheimer und Adorno als eine Form von Naturbeherrschung gedeutet werden, in diesem Fall der Beherrschung innerer Natur. Das höhere Maß an Rationalität, Sicherheit, Planbarkeit der eigenen Existenz wird erkauft durch die Distanzierung von der eigenen Naturhaftigkeit. Bürgerliche Rationalität fußt auf der zunehmenden Entfernung von Natur und deren Degradierung zum bloßen Objekt technischer Manipulation. Damit sind wir beim anderen Pol des Subjekt-Objekt-Dualismus gelandet. Die Konstitution des Selbst durch Ausschließung der eigenen inneren Natur geht einher mit einer Verdinglichung der Natur überhaupt. So wie in der Subjektkonstitution die eigenen Triebe zu einem Fremden, das bekämpft und überwunden werden muss, umgearbeitet werden, so die äußere Natur. Auch die Verdinglichung der äußeren Natur, ihre Reduktion auf bloße Objekte der Manipulation, deren Besonderheit ausgelöscht wird, ist Horkheimer und Adorno bereits im Übergang vom Opfer zum Tausch angelegt. Wo das Opfer rationalisiert, das Menschenopfer durch ein Tieropfer ersetzt wird, ist dieser Fortschritt an Humanität und Rationalität dadurch erkauft, dass die Besonderheit der Opfergabe ausgelöscht wird. Die Opfergabe wird zu einem Tauschobjekt, das nicht mehr um seiner Besonderheit willen gewählt wird, sondern gerade durch seine Austauschbarkeit definiert ist. Die Substitution beim Opfer bezeichnet einen Schritt zur diskursiven Logik hin. Wenn auch die Hirschkuh, die für die Tochter, das Lamm, das für den Erstgeborenen darzubringen war, noch eigene Qualitäten haben mussten, stellten sie doch bereits die Gattung vor. Sie trugen die Beliebigkeit des Exemplars in sich. Natur wird entzaubert, verdinglicht, die Besonderheit des Einzelnen ausgelöscht. Die Geburtsstunde der Abstraktion schlägt. Diese Thematik von Naturbeherrschung, Rationalität und Abstraktion soll jetzt nicht weiter vertieft werden. Verdeutlicht werden sollte mit diesen Ausführungen, dass die Kategorie des Tausches bei Adorno und Horkheimer keineswegs auf die Ebene der Ökonomie beschränkt ist. Im Gegenteil. Diese etwa für Marx grundlegende Ebene wurde noch gar nicht tangiert. Dem Tausch kommt bei Horkheimer und Adorno vielmehr universale Bedeutung zu. Er ist das praktische Modell grundlegender kategorialer Formen, die die gesamte abendländische Rationalität bestimmen. Der Tausch regelt, wenn man Adorno und Horkheimer glaubt, nicht etwa nur die gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen untereinander, sondern in einem ganz wesentlichen Maß auch das Verhältnis der Menschen zur Natur, sowohl der eigenen, inneren, als auch der äußeren. Wenn also Horkheimer und Adorno die Logik des Tausches kritisieren, dann lässt sich diese Kritik keineswegs auf die Kritik der Warenform reduzieren. Vielmehr schließt sie eine grundsätzliche Kritik bürgerlicher Rationalität inklusive der entsprechenden Formen der Subjektivität und Objektivität ein. Damit greift diese Kritik weit über die Kritik der politischen Ökonomie hinaus. Die kapitalistische Produktionsweise erscheint in dieser Perspektive nur als die bislang jüngste und entwickelste Form eines allgemeinen menschheitsgeschichtlichen Problems, der Selbsterhaltung durch Ausbildung einer speziellen Rationalität. Und in dieser Perspektive erscheint der Warentausch nur als Sonderfall einer allgemeinen Tauschlogik, die älter ist als der Warentausch. Diese Universalisierung der Kategorie des Tausches bringt jedoch, gerade aufgrund ihrer Universalisierung, einige nicht unbeträchtliche Probleme mit sich. Deutlich wird dies etwa im Kontrast zur Marxischen Kategorie des Warentausches. Bei Marx ist der Austausch von Waren Resultat eines bestimmten Standes der Produktivkräfte, deren weitere Entwicklung er fördert. Zum einen setzt eine rudimentäre Tauschwirtschaft bereits voraus, dass über den unmittelbaren Bedarf hinaus produziert wird. Zum anderen entwickelt sich gerade dadurch ein zunehmend anonymer Markt, der selbst dazu anreizt, über die eigene Subsistenz hinaus zu produzieren. Dadurch erhält die Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte auf einmal eine Dynamik, die weit über die gelegentlichen Verbesserungen, wie sie in vorkapitalistischen Formen der Produktion durchaus auch vorkamen, hinausgeht. Doch diese dynamische Entwicklung der Produktivkräfte, die der Tausch befördert, erreicht eine Grenze, die selbst wieder durch den Tausch gesetzt ist. Es wird mehr produziert, als der Markt absorbieren kann. Es kommt zu Überproduktionskrisen. Der Warentausch wird selbst zu einer Bremse des technischen Fortschritts. Dies sollte Marx zufolge der Punkt sein, an dem der Warentausch selbst dysfunktional wird und seine eigene Abschaffung provoziert. Am Ende, so zumindest die marxische Utopie, steht eine klassenlose Gesellschaft, die über hochentwickelte Produktivkräfte verfügt und keines Austausches mehr bedarf. Der Warentausch taucht also in einem bestimmten Stadium der Menschheitsentwicklung auf, begleitet die Menschheit sozusagen ein Stück ihres Weges und verschwindet dann wieder. Er ist, wie andere Elemente, die der Sphäre der Produktionsverhältnisse zuzuordnen sind, ein vorübergehendes historisches Phänomen und insofern vielleicht der Monarchie als politischer Form vergleichbar. Diesen transitorischen Charakter hat der universalisierte Tausch, wie er von Horkheimer und Adorno unterstellt wird, nicht mehr. Seine Ursprünge verlieren sich im Dunkel der Vorzeit. Und auch für die Zukunft ist nicht mit einer Abschaffung zu rechnen. Letzteres ist durchaus nicht als Anspielung auf den durchaus berechtigten Pessimismus von Horkheimer und Adorno zu verstehen. Im Gegenteil. Wenn man so will, ist das ein Teil ihrer Utopie, wenn man diesen ketzerischen Ausdruck verwenden darf. Da die abendländische Rationalität untrennbar in die Logik des Tausches verwoben ist, diese Rationalität aber auch nicht über Bord geworfen werden soll, kommt eigentlich bestenfalls eine Modifizierung, keineswegs eine Abschaffung dieser Logik in Frage. Das mag jetzt auf den einen oder anderen begeisterten Adorno-Anhänger wie ein Schlag ins Gesicht wirken. Doch man braucht sich zur Bestätigung des Befundes nur einige der zugegebenermaßen seltenen Stellen ins Gedächtnis zu rufen, in denen Adorno ansatzweise das Bilderverbot hinsichtlich einer befreiten Gesellschaft übertritt. So schreibt Adorno in dem für seine Philosophie grundlegenden Aufsatz mit dem Titel »Fortschritt«: Die Konvergenz totalen Fortschritts in der bürgerlichen Gesellschaft, die den Begriff schuf, mit der Negation von Fortschritt entspringt in ihrem Prinzip, dem Tausch. Er ist die rationale Gestalt der mythischen Immergleichheit. Von je, gar nicht erst bei der kapitalistischen Aneignung des Mehrwerts im Tausch der wahren Arbeitskraft gegen deren Reproduktionskosten, empfängt der eine, gesellschaftlich mächtigere Kontrahent mehr als der andere. Die Erfüllung des immer wieder gebrochenen Tauschvertrags konvergierte mit dessen Abschaffung. Der Tausch verschwände, wenn wahrhaft Gleiches getauscht würde. Der wahre Fortschritt dem Tausch gegenüber wäre nicht bloß ein anderes, sondern auch dieser zu sich selbst gebracht. Man mag derartige Bemerkungen darauf schieben, dass Adornos Beschäftigung mit der marxischen Kritik der politischen Ökonomie nicht sehr weitgehend war und dass es sich hier, zumindest aus der marxischen Perspektive, um einen theoretischen Rückschritt allerersten Ranges handelt. Tatsächlich aber ist diese Forderung eines gewissermaßen gerechten Tausches durchaus konsequent, wenn wir die universale Geltung der Tauschkategorie und ihre Verschwisterung mit Rationalität bei Adorno in Rechnung stellen. Die sozusagen außertheoretischen Gründe für diesen Rückfall vor die marxische Kritik der politischen Ökonomie dürften in der historischen Situation zu finden sein, in der die Dialektik der Aufklärung entworfen wurde. Zu Unrecht gingen Horkheimer und Adorno in den 40er Jahren davon aus, dass der Faschismus als ökonomisches System die Zirkulationssphäre ausgelöscht habe. Demgegenüber wurde ihnen die Blütezeit des Bürgertums, in der noch die freie Zirkulation die Akkumulation des Kapitals steuerte, zum zwar trügerischen, aber trotzdem wichtige Impulse liefernden Gegenbild. Natürlich war für Horkheimer und Adorno klar, dass die präfaschistischen Spielarten des Kapitalismus keineswegs als Gegengift zum Faschismus herhalten können. Horkheimers bis zum Erbrechen zitierter Satz, dass wer vom Kapitalismus nicht sprechen wolle, zum Faschismus zu schweigen habe, ist hier Beleg genug. Doch solange die freie Zirkulation noch existierte, gab es nach Meinung von Horkheimer und Adorno durchaus noch Nischen, in denen sich etwas entwickeln konnte, das, wie fragil und gefährdet auch immer, nicht in seiner Funktion für die bürgerliche Gesellschaft aufging, sondern ein utopisches Potenzial beinhaltete. Insbesondere die Kunst, aber auch die große Philosophie der bürgerlichen Epoche weisen, wie widersprüchlich auch immer, über die durch die kapitalistische Akkumulation gesetzten Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft hinaus. Wie dieser gleichsam utopische Gehalt der Kunstwerke zu fassen wäre, braucht uns an dieser Stelle nicht weiter zu interessieren. Wichtig ist für uns hier vor allem, dass Horkheimer und Adorno der Ansicht sind, dass der Niedergang der großen bürgerlichen Kunst, ihr Zurückdrängen in immer kleinere und immer esoterischere Zirkel, in einem direkten Zusammenhang steht mit der faschistischen Liquidation der Zirkulationssphäre. Insofern ist, mit einem abgewandelten Wort von Hans-Jürgen Krahl, Adornos Trauer über den Verlust der Zirkulationssphäre durchaus nachvollziehbar. Doch das wesentliche Problem besteht darin, dass der angenommene Zusammenhang zwischen der Liquidation der Zirkulationssphäre und der Zerstörung der utopischen Potenziale der bürgerlichen Gesellschaft so nicht existiert. Tatsächlich war das Theorem von der schlechten Aufhebung der Zirkulationssphäre schon in den 30er und 40er Jahren im Institut für Sozialforschung schwer umstritten. Trotzdem hielten Horkheimer und der an ökonomischen Fragen sowieso desinteressierte Adorno wieder die besseren Argumente der anderen Fraktion hartnäckig daran fest. Tatsächlich ist wohl zu konstatieren, dass dem Tausch überhaupt nicht die universale Bedeutung zukommt, die ihm Horkheimer und Adorno zuschreiben, weder im Guten noch im Schlechten. Das heißt nun allerdings nicht, dass die kritische Theorie über Bord zu werfen wäre, ganz im Gegenteil. Nur muss sie sozusagen vom Bauch auf den Rücken gedreht werden. In welche Richtung eine derartige Wendung zu gehen hätte, soll zum Abschluss an zwei zentralen Theoremen der kritischen Theorie skizziert werden. Zum einen an ihrer Kritik der naturbeherrschenden Ratio, zum anderen an der Kulturindustrie. Soweit Horkheimers und Adornos Kritik der bürgerlichen Rationalität sich auf die Ebene der Symptome beschränkt, ist wenig an ihr auszusetzen. Die Defizite einer rein technizistischen Rationalität, die Natur nur als Objekt der Unterwerfung auffasst, als bloße Faktizität, die in jeder beliebigen Hinsicht zu manipulieren ist, sind heute noch weit offensichtlicher, als sie es zu der Zeit waren, als die Dialektik der Aufklärung niedergeschrieben wurde. Doch die Fundierung in der Logik des Tausches ist mehr als obskur. Vorhin wurde bereits die Textstelle zitiert, in der die Substitution des Menschenopfers durch ein Tieropfer als der Beginn der diskursiven Logik interpretiert wurde. Das Tier, das anstelle des einzigartigen Menschen, der zum Opfer vorher bestimmt war, geopfert wird, ist bloßes Exemplar der Gattung, verliert seine Einzigartigkeit. Kurz, es findet eine Abstraktion statt, die die Besonderheit auf dem Altar der Allgemeinheit opfert. Es ist nun aber bei näherem Hinsehen recht merkwürdig, dass die Naturbeherrschung dem Leser gerade mit einem derartigen Bild vor Augen geführt wird. Um einiges plausibler wäre es sicherlich, würde man die Beliebigkeit des Exemplars nicht im Opferritual, einer Veranstaltung des Überbaus, suchen, sondern im Produktionsprozess, wenn diese etwas anachronistischen Termini hier gestattet sind. Dem Jäger, der einen Widder schießt, ist die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit des individuellen Tiers mindestens ebenso egal wie dem Priester. Hauptsache, es gibt einen guten Braten. Nähere Überlegung aber macht deutlich, warum das Bild des Priesters, zumindest in der Perspektive der kritischen Theorie, mehr verdeutlicht als das des Jägers. Auch wenn das Bild des Jägers, der ein Tier umbringt, eher unserer Vorstellung von Naturbeherrschung entspringt als das des Priesters, steht letzteres doch eher für das, was Adorno und Horkheimer als die Ursünde der technizistischen Vernunft ansehen: die klare Distanz zum Objekt. In einem anderen Bild aus der Dialektik der Aufklärung wird das Kaninchen im Versuchslabor beschworen, dessen Leiden als zeitgemäße Form der Opferrituale von Eedem interpretiert wird. Damit wird deutlich, was die eigentliche Intention ist. Das Bild des Priesters dient dazu, die kalte Emotionslosigkeit des Naturwissenschaftlers zu kritisieren. Die Kritik der abendländischen Rationalität ist bei Adorno im Wesentlichen eine Kritik der Intellektuellen. Befreit von unmittelbar körperlicher Arbeit wenden sie sich souverän gegenüber der Natur, die sie zum distanzierten Objekt ihrer Forschungen machen. Ausdrücklich stellen Horkheimer und Adorno diese Distanz ins Zentrum ihrer Überlegungen.
Die Distanz des Subjekts zum Objekt, Voraussetzung der Abstraktion, gründet in der Distanz zur Sache, die der Herr durch den Beherrschten gewinnt. Die Allgemeinheit der Gedanken, wie die diskursive Logik sie entwickelt, die Herrschaft in der Sphäre des Begriffs, erhebt sich auf dem Fundament der Herrschaft in der Wirklichkeit.
Dies ist sicherlich richtig, was die Denker der vorkapitalistischen Epochen betrifft. Die großen Werke der griechischen Philosophie sind ohne die Muße, die die Sklaven den Philosophen verschafften, undenkbar. Doch die eigentlich zerstörerischen Kräfte dieser distanzierten Rationalität werden eben zu dem Zeitpunkt freigesetzt, als diese Denker ihre Distanz zur äußeren Natur aufgaben, nämlich mit der Industrialisierung, als aus den Philosophen Ingenieure wurden. Es ist nicht die abstrakte Rationalität als solche, die zu den bekannten katastrophalen Folgen führt, sondern ihre Indienstnahme durch den kapitalistischen Produktionsprozess. So begründet die Adornosche Kritik an der Abstraktion, an der starren Trennung von Subjekt und Objekt, dem Gefängnis des Begriffs auch sein mag, sie bleibt ohnmächtig, wo sie nicht zu einer Kritik des kapitalistischen Produktionsprozesses erweitert wird. Das aber haben Adorno und Horkheimer immer versäumt. In ihrer Kritik instrumenteller Vernunft sind sie auf halbem Wege stehen geblieben, statt den Ort zu betreten, in dem das ganze Rätsel der kapitalistischen Produktionsweise beschlossen ist: die Fabrik. Kritische Theorie, die ihren Namen verdiente, dürfte sich heute nicht darauf beschränken, die ewig gleichen Phrasen vom Tausch, der Abstraktion, der Auslöschung des Besonderen nachzubeten, sondern müsste die Leer- und Schwachstellen, die die Kritik der abendländischen Rationalität nach wie vor aufweist, zu füllen versuchen. Ähnliches gilt auch für einen anderen Bereich der kritischen Theorie, die Kritik der Kulturindustrie. Hatten Horkheimer und Adorno in ihrer Rationalitätskritik die Rolle des Intellektuellen überschätzt und zu wenig die gesamte Sphäre der Produktion in Betracht gezogen, so haben sie andererseits die Rolle des gesellschaftlichen Überbaus eher unterschätzt. Grund dafür ist ebenfalls die deutlich überzogene Bedeutung, die sie dem Tausch zuschreiben. Zu den bedeutendsten Errungenschaften der kritischen Theorie gehört sicherlich, dass sie den dialektischen Begriff der Totalität, der bis zu Lukács, ja dem frühen Horkheimer, positiv gefasst wurde, negativ wendeten. Totalität ist nicht das anzustrebende Ziel, sondern Totalität ist vielmehr schon der Zwangszusammenhang der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Nicht eine Totalität aufzurichten, sondern die Macht der bereits bestehenden Totalität zu brechen, ist kurz und krude gesagt das Ziel negativer Dialektik. Die Frage ist nur, ob der Charakter dieser Totalität von Adorno und Horkheimer richtig bestimmt wurde. Die hypertrophe Ausdehnung der Kategorie des Tausches, die vorhin ausführlich dargestellt wurde, hat ihren eigentlichen Grund darin, dass Horkheimer und Adorno eben den Tausch zum Zentrum ihrer Vorstellung von negativer Totalität gemacht haben. Aufs Erste klingt das freilich nicht übel. Der Tausch macht alles mit allem vergleichbar, stiftet einen Zusammenhang von allem und jedem und kreiert somit einen universellen Zusammenhang. Die standardisierten Kulturwaren sind in dieser Optik nur ein spezielles, wenn auch wichtiges Segment der totalen Warenwelt. Diese Auffassung prägt grundlegend Adornos Kritik der Kulturindustrie. Seine Kritik des kulturindustriellen Schunds hat oft genug nur den Charakter eines bloßen Beispiels, anhand dessen die Tauschlogik exemplifiziert wird. Doch tatsächlich ist seine Kritik des Jazz, der Freizeit, des Fernsehens bedeutsamer, als er wahrscheinlich selber wahrhaben wollte. Allerdings wird die zentrale Bedeutung der Kulturindustrie erst dann deutlich, wenn man von der irrigen Annahme Abstand nimmt, die Logik des Warentausches stifte den Totalitätscharakter der kapitalistischen Ordnung. Es gehört zu den großen Leistungen von Marx, gezeigt zu haben, dass gerade in der Zirkulationssphäre einerseits die Dynamik, andererseits auch die Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Produktionsweise begründet liegt. Es ist die banale Tatsache, dass alle Produkte getauscht, genauer verkauft werden müssen, was die kapitalistische Gesellschaftsformation immer wieder in katastrophale Krisen stürzt. Diese Einsicht ist es ja, auf die Marx seine Revolutionshoffnungen gründet. Das eigentlich Verblüffende ist, dass diese Revolution nicht eingetreten ist, obwohl die Distribution der gesellschaftlichen Produktion dem Wahnsinn des Marktes überlassen bleibt. Und genau hier kann, sozusagen gegen die eigentliche Grundintention, Adornos Kritik der Kulturindustrie weiterhelfen. Gerade in den konkreten Analysen kulturindustrieller Schundproduktion hat Adorno gezeigt, wie die Menschen immer wieder auf eine Gesellschaft eingeschworen werden, die sie bei vernünftiger Überlegung ablehnen müssten. So liefert der oft und zu Unrecht geschmähte Artikel über Jazz In komprimierter Form eine Kritik der Popkultur, die heute noch ihresgleichen sucht. Und die Techno-Generation benimmt sich, als ob sie mit aller Macht das Adornosche Bonmot
von ist ein Stahlbad
jedes Wochenende aufs Neue beweisen will. Also der dritte und letzte Teil der Trilogie
Marxistische Dialektik im 20. Jahrhundert.
Autor dieser hochinteressanten Aufsätze ist Michael Koltan. In der ersten Folge hatten wir etwas über die Denker Anfang des Jahrhunderts gehört. Lenin, Lukács und Horkheimer. Der frühe Horkheimer. Bevor dann in der zweiten Folge der frühe Herbert Marcuse, Sartre und Marcuses rechter Lehrer Heidegger thematisiert wurden. Heute schließlich haben wir etwas über Michel Foucault und Theodor W. Adorno gehört. Klar geworden ist natürlich, dass es nicht nur um die Geschichte der Dialektik geht, sondern auch um die Dialektik der Geschichte. Am Mikrofon verabschiedet sich als automatische Lesemaschine Dr. Indoktrinator. Tschüss, bis es wieder heißt Sachzwang FM.